Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Dann machen wir Sie diesmal etwas näher mit Leben und Werk der wohl berühmtesten Tschechin überhaupt, bekannt der Schriftstellerin Božena Němcová. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Vor ziemlich exakt 400 Jahren starb Kaiser Rudolf II. In das Ende seiner Herrschaft fiel eine politische Entscheidung, die fortschrittlich war für seine Zeit. Der Habsburger garantierte Religionsfreiheit in Böhmen. So geschehen im Majestätsbrief von 1609. Allerdings war dies keine freie Entscheidung, vielmehr hatten Aufstände den Herrscher dazu gezwungen. Und der Religionsfrieden sollte auch nicht lange halten. Mehr dazu nun von Till Janzer. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte vom Oktober 2009.
In Böhmen war schon früh eine starke protestantische Bewegung entstanden. Der Reformator Jan Hus formulierte bereits um 1413 seine wichtigsten Thesen. Als er für seine neue Kirchenlehre auf dem Scheiterhaufen sterben musste, stürzte das Land in eine lange Zeit der Kriege. Auch danach rückte keine wirkliche Lösung in Sicht. Es wurde eher noch komplizierter, weil weitere protestantische Richtungen entstanden. Alle Konfessionen schlossen sich gegenseitig eigentlich aus. Wie also miteinander auskommen?
Seit der hussitischen Revolution wurde um diese Balance der existierenden Konfessionen immer wieder gestritten, gekämpft. Es gab neue Etappen der Koexistenz in Religionsfrieden, in Absprachen.
Sagt Winfried Eberhard, Leiter des Geisteswissenschaftlichen Zentrums für die Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas in Leipzig. 1575 versuchen die Protestanten, eine rechtliche Anerkennung zu erlangen und formulieren eine gemeinsame Bekenntnisschrift, die sogenannte Confessio Bohemica.
Diese verschiedenen protestantischen Richtungen, die sich seit der hussitischen Revolution entwickelt haben und dann vor allem im 16. Jahrhundert, haben bei dieser Confessio Bohemica zu einer gewissen Bekenntniseinheit gefunden, aber sie konnten sich nicht organisieren.
Die evangelischen Stände kämpfen also weiter um ihre Rechte. Dabei finden sie im Habsburger Rudolf II. Nicht gerade einen Fürsprecher. Der böhmische König und Kaiser des Reichs war im erzkatholischen Spanien erzogen worden.
Diese so komplexe Persönlichkeit war relativ sehr konsequent in dem Rekatholisierungsprozess, also was betrifft die Politik. Also das war wirklich ein Rekatholisator.
Urteilt der Historiker Jaroslav Panek von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Doch Rudolf gerät mit seinem jüngeren Bruder Matthias in einen Streit um die Erbfolge. Und im Kampf gegen Matthias sucht er Unterstützung durch die protestantischen Stände in Böhmen. Weniger war es also idealistische Einsicht, die Rudolf II. Befeuerte.
Sondern der politische Zwang, der auf dem Kaiser gelegen hat, der Druck von Seiten seines Bruders Matthias, der König werden wollte. Und die Mährer hatten ihn schon angenommen als Herrscher, auch die Österreicher, und Rudolf stand nun unter diesem Konkurrenzdruck,
sagt der Historiker Winfried Eberhard. In 1609 schlagen die protestantischen Stände in Böhmen einen neuen Religionsfrieden vor. Ihren Entwurf nimmt Rudolf II. Als Grundlage für den Majestätsbrief. Am 9. Juli des Jahres bestätigt der Kaiser mit seiner Unterschrift und seinem Siegel die neuen Rechte. Im Text heißt es zum Beispiel:
Auch darf schon ab dem heutigen Tag weder jemand aus den höheren Ständen noch aus der Stadt oder etwa das Landvolk von seiner Obrigkeit oder irgendeinem Geistlichen und auch nicht von einem weltlichen Mann von seinem Glauben ausgeschlossen und unter keinen Umständen zum Glauben der zweiten Seite der Macht gedrängt werden.
Private Glaubensfreiheit garantiert Rudolf II. Hier seinen Untertanen. Zudem dürfen sich ab da die protestantischen Glaubensrichtungen als Confessio Bohemica gemeinsam organisieren. Dazu Jaroslav Panek.
Im böhmischen Majestätsbrief war die Grundlage, dass diese Confessio Bohemica nicht nur unoffiziell, sondern auch absolut gesetzlich angenommen sein soll. Das war das Wichtigste. Die anderen Angelegenheiten dort waren, dass jede auch so komplizierte Kirchenorganisation gewisse Struktur und gewisse Ämter haben muss. Also die Universität, Konsistorium, gewisse gerichtliche Organisationen und so weiter. Und das alles ist in dem Majestätsbrief verankert.
Alle Konfessionen waren nun rechtlich gleichgestellt. Eigentlich doch ein tolles Vorbild für andere Gegenden des Reiches, könnte man meinen. Doch Winfried Eberhard von der Universität Leipzig verneint entschieden.
Im Gegenteil, es wurde im Reich befürchtet, dass der Majestätsbrief solche Auswirkungen haben könnte. Seit 1555 im Augsburger Religionsfrieden gab es ja die Religionshoheit der einzelnen Reichsstände, das heißt der Fürsten, auch der Städte, der Grafen, der Reichsterritorien. Beispiel in Sachsen, der Kurfürst von Sachsen konnte die Religion seiner Untertanen bestimmen. Alle mussten lutherisch sein, und zwar zu diesem Zeitpunkt orthodox lutherisch. Etwas anderes war nicht zugelassen. Diese, auch die protestantischen Stände, die katholischen natürlich auch, befürchteten, dass das im Reich Schule machen könnte, was da in Böhmen an individueller Religionsfreiheit zutage getreten ist. Und das wollte man nicht. Man wollte bei dem Reichsfrieden von Augsburg bleiben.
Doch so toll die neuen Freiheiten klangen, der Majestätsbrief beendete den Religionsstreit auch in Böhmen nicht dauerhaft. Aber das war wohl nicht unbedingt das Entscheidende, glaubt Jaroslav Panek.
Die Zuspitzung der europäischen Zustände war für diese Situation und für die nächsten Konflikte noch wichtiger als die interne Situation.
Bereits wenige Jahre später versuchen die protestantischen Stände Böhmens in einem Aufstand ihre Freiheiten zu verteidigen.
Das Ende der Religionsfreiheit ist zugleich die Niederlage des Ständeaufstands am Weißen Berg bei Prag, wo die Protestanten besiegt werden. Danach wird der Majestätsbrief für ungültig erklärt, die Aufständischen werden bestraft und das Land wird rekatholisiert.
Und Europa schlittert in den vernichtenden 30-jährigen Krieg. Was aber ist geblieben vom Erbe des Majestätsbrief außer 30 Jahren Krieg? Von der rechtlichen Seite her nur wenig, sagt Winfried Eberhard.
Man hat ihn nicht erneuert, man hat ihn auch nicht als Beispiel genommen, aber man hat eine neue Toleranz entwickelt unter dem aufgeklärten Absolutismus. Josef II. Hat für die Protestanten seines Reiches, auch für die Orthodoxen, ein Toleranzedikt erlassen, 1781. Mehrere für alle seine Länder. Und da konnten sich dann wieder evangelische Gemeinden gründen, auch in Böhmen. Aber das griff nicht auf den Majestätsbrief zurück.
Anders steht es um das geistliche Erbe, ergänzt Jaroslav Panek aus Prag.
Die religiöse Grundlage des Majestätsbriefes, das heißt die Confessio Bohemica, lebt immer noch. Und zwar, das ist eine große Diskontinuität, aber nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik, ein Jahr später, 1919, die Confessio Bohemica wurde akzeptiert als eine der Grundlagen der neu gegründeten Kirche, die versuchte, die tschechischen Lutheraner und Calvinisten zusammenbringen, weil unter dem österreichischen Regierung war es nicht möglich, solche ganz freie Entwicklung. Und in dem Sinne, diese Grundlage lebt immer noch schon fast ein Jahrhundert. Das ist die evangelisch-brüderliche Kirche.
Und das ist nach der katholischen Kirche immerhin die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in Tschechien heutzutage, wenngleich sich zu ihr insgesamt nur 2% der Bevölkerung bekennen.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Dieser Tage wird unter den Studenten und Akademikern in Tschechien sehr viel über die vom Bildungsministerium geplante Hochschulreform debattiert und protestiert. Aus diesem Grund hat Markéta Kachlíková für die aktuelle Lektion unseres Sprachkurses einen tschechischen Vokabelfundus für Sie zusammengestellt, der sich mit diesem Thema befasst. Mit ihrem Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie in unserer aktuellen Berichterstattung geht es auch im Sprachkurs heute um die Hochschulen. Die Hochschule heißt auf Tschechisch ähnlich wie auf Deutsch
Vysoká škola.
Als Universität
Univerzita
bezeichnet man solche Hochschulen, die die Hochschulausbildung in mehreren Bereichen anbieten. Die Universität teilt sich in mehrere Fakultäten.
Fakulte.
Es gibt zum Beispiel die medizinische Fakultät,
Lékařská fakulta,
die juristische Fakultät,
Právnická fakulta,
die philosophische Fakultät,
Filozofická fakulta,
die naturwissenschaftliche Fakultät,
Přírodovědecká fakulta,
oder aber etwa die mathematisch-physikalische Fakultät,
Matematicko-fyzikální fakulta.
Bei technischen Hochschulen hat sich die Bezeichnung
Učení
eingebürgert, die die Bedeutung von Lehranstalt trägt, wie etwa bei der
České vysoké učení technické
in Prag. Dort studiert man unter anderem an der Fakultät für Bauingenieurwesen,
Fakulta stavební,
an der Fakultät für Maschinenbau,
Fakulta strojní,
oder zum Beispiel an der Fakultät für Elektrotechnik,
Elektrotechnická fakulta.
Die einzelnen Fakultäten teilen sich dann in Institute,
Ústavy
und Lehrstühle,
Katedry,
die das Studium der jeweiligen Studienfächer ermöglichen. Bei den Lehrenden der Universität handelt es sich je nach dem akademischen Grad um einen Professor,
Professor,
Dozenten,
Dozent,
Fachassistenten,
Odborný Assistent,
Assistenten,
Assistent,
beziehungsweise Lektor,
Lektor.
An der Spitze der Universität steht ein Rektor,
Rektor.
Eine Fakultät wird von einem Dekan,
Dekan
geleitet. Die Studenten,
Studenti,
besuchen Vorlesungen,
Přednášky
und Seminare,
Seminare.
Ein Schuljahr besteht aus 2 Semestern,
Semestry,
sowie 2 Prüfungsperioden,
Zkouškové období.
Abgeschlossen wäre das Studium durch die Staatsexamen,
Státní zkouška,
sowie die Verteidigung,
Obhajoba.
Der Abschlussarbeit, im Tschechischen sagt man Diplomarbeit,
Diplomová práce.
Je nach dem Grad der Ausbildung erhält man im Rahmen einer feierlichen Zeremonie,
Promoce,
den akademischen Titel Bachelor,
Bakalář,
Magister,
Magister,
beziehungsweise Doktor,
Doktor.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Die Schriftstellerin Božena Němcová ist die berühmteste Tschechin überhaupt. Schon Kinder kennen sie dank der zahlreichen Märchen, die sie gesammelt und literarisch aufgearbeitet hat. Ihr Hauptwerk, Die Großmutter, in dem Němcová ein idyllisches und idealisiertes Bild ihrer Kindheit beschreibt, ist in Tschechien mittlerweile in etwa 350 Auflagen erschienen und wurde in fast 30 Sprachen übersetzt. Einen Eindruck von Němcovas Persönlichkeit erhält man beim Lesen ihrer umfangreichen Korrespondenz, die ebenfalls ihrem literarischen Werk zugeordnet wird. Die Autorin und herausragende Persönlichkeit der tschechischen Geschichte starb vor genau 150 Jahren, am 21. Januar 1862. Božena Nemcová ist daher der nun folgende Kultursalon gewidmet. Im Studio sind Markéta Kachlíková und Lena Trummer.
Lang, lang ist's her, dass ich zum letzten Mal in dieses liebe, friedliche Antlitz geblickt, die bleichen, runzligen Wangen geküsst und in die blauen Augen geschaut habe, aus denen so viel Güte und Liebe strahlte. Lang ist es her, dass mich ihre alten Hände zum letzten Male segneten. Mit diesen Worten beginnt das bekannteste Buch der berühmtesten tschechischen Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts, Božena Němcová, Autorin des auch in Deutschland bekannten Prosawerks Babička, die Großmutter, starb vor genau 150 Jahren, am 21. Januar 1862. Nur 42 Lebensjahre waren ihr gegönnt, allein 20 davon verbrachte sie mit dem Schreiben ihrer Werke. Über ihren Verdienst für die Literatur spricht die Literaturhistorikerin und Němcová-Forscherin Jaroslava Janáčková.
Sie hat etwas unheimlich Großes geschaffen. Sie hat die tschechische Prosa auf Grundlage der gesprochenen Volkssprache begründet. Sie brachte die schöne tschechische Prosa näher an die gesprochene Sprache. Das schätzen und bewundern wir auch in der heutigen Literatur. Es ist eine befreiende Sprache. Die Sprache an sich, die Sprache als ein Lebensbedürfnis, was Božena Němcová geschaffen hat. Das war ihre große Leistung.
Eigentlich kam Božena Němcová mittels der deutschen Bücher zum ersten Mal mit Literatur in Kontakt. Sie wuchs in Ostböhmen auf, in der Familie des Herrn Kutschers Johann Pankel, in der Deutsch gesprochen wurde. Als sie 5 Jahre alt war, kam zur Betreuung der Kinder die tschechischsprachige Großmutter ins Haus, die später als Babička in die Weltliteratur eingehen sollte. Im Alter von 17 Jahren heiratete Božena Němcová, damals noch Barbora Pankl, den tschechischen Finanzbeamten Josef Němec, dessen Patriotismus eine große Rolle bei der Prägung ihres nationalen Bewusstseins spielte. 1842 kam sie mit ihm nach Prag. Dort lernte sie die tschechischen Patrioten kennen.
Es war eine sehr kleine Welt. Noch kleiner war die Welt der Leute, die bereit und fähig waren, sich an der Kultur der nationalen Wiedergeburt zu beteiligen, das heißt tschechische Zeitungen und Bücher zu lesen. Es herrschte eine Reihe von gesellschaftlichen Vorurteilen, die die tschechische bürgerliche Welt mit dem deutschen Milieu teilte. Němcová schreibt in der Zeit um 1852 häufig über den Patriotenpöbel. Sie sagen, sie wären Patrioten, dabei seien sie aber Lügner, Verleumder und Leute ohne freiheitliches Denken.
Zum Zwiespalt mit der patriotischen Gesellschaft kam es allerdings erst beim späteren Aufenthalt Němcovas in Prag. In den 40er Jahren traf sie alle führenden Repräsentanten der tschechischen Kulturszene. In dieser Zeit begann sie zu schreiben und man erkannte schnell ihr außerordentliches literarisches Talent. Wie gut beherrschte sie zu dieser Zeit die tschechische Sprache? Dazu Jaroslava Janáčková.
Besser als etwa Karel Havlíček Borowski. Er gab selbst zu, dass er, obwohl er aus einem rein tschechischen Milieu stammte, während des Studiums Tschechisch nach und nach vergessen hat. Er hat das nachgeholt durch die Lektüre des tschechisch-deutschen Wörterbuchs von Josef Jungmann. In der Familie Pankel wurde zwar Deutsch gesprochen, Němcová war aber größtenteils vom tschechischen Milieu umgeben. Sie besuchte als Mädchen eine tschechische Schule in Česká Skalice, darüber hinaus war sie ein Sprachtalent. Wir wissen, dass sie während ihrer Aufenthalte in der Slowakei sehr schnell Slowakisch mitbekommen und sich angeeignet hat.
In der Slowakei, aber auch im westböhmischen Hodenland und in anderen Regionen Böhmens widmete sie sich mit großem Eifer dem Sammeln von Volksdichtung und interessierte sich sehr für den Lebensalltag des Volkes. Das gesammelte Material veröffentlichte sie in ihren Märchensammlungen als Autorin ethnografischer Skizzen sowie Erzählungen. Wegen ihrer patriotischen Aktivitäten wurden Nemzowa und ihr Mann von der Polizei verfolgt. Nemets wurde oft versetzt und vorzeitig pensioniert. Ihre Situation verschlechterte sich besonders nach der gescheiterten Revolution von 1848. Nemzowa lebte seit 1851 allein mit ihren Kindern in großer Armut und war auf geringe Literaturhonorare sowie Unterstützung von Freunden angewiesen. Wie die Situation von Schriftstellern in Böhmen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat, dazu Jaroslava Janáčková.
Sich mit Schreiben den Lebensunterhalt zu verdienen, ist für einen tschechischen Schriftsteller zu jeder Zeit schwierig gewesen. Historikern zufolge ist erst mit der Entwicklung des Hörfunks und weiterer Medien im 20. Jahrhundert die Möglichkeit entstanden, als freiberuflicher Schriftsteller gewissermaßen zu leben. Nemzowas jüngerer Zeitgenosse Jan Neruda war freiberuflich tätig. Aber er lebte allein und arbeitete fast wie ein Sklave für die Zeitung Narodni Listi. Anders ging es nicht. Er hatte seine feste Quote, die er erfüllen musste. Nemzowa lebte einige Jahre davor. Noch kurz vor ihr bezahlte man die Schriftsteller nicht nur in Böhmen, in Naturalien. Man hat seine eigenen Bücher bekommen und man konnte Bücher anderer Autoren beim Verleger auswählen oder der Verleger hat dem Autor irgendwo einen Aufenthalt bezahlt. Sie begannen dann, das durchzusetzen, was in Westeuropa bereits üblich war, nämlich, dass der Schriftsteller ein festes Honorar erhält und dass die Höhe des Honorars von dem Erfolg des Werkes abhängt.
Honorář se musí řídit tím, nakolik je to dílo úspěšné.
Den größten Erfolg brachten ihre Bilder aus dem Provinzleben, das prosaische Werk Babička, die Großmutter. Es erschien zum ersten Mal in 4 Heften im Jahr 1855.
Was die Großmutter betrifft, ist es meiner Meinung nach Glück, dass sie keinen Vertrag hatte. Sie hat das Werk in mehreren Phasen geschrieben und das Buch nach und nach vertieft und verbessert. Das Buch entstand schrittweise, so wie man bei einem Teig für einen Kuchen Stück für Stück die Zutaten hinzugibt.
Nach die Großmutter folgten 2 bis 3 Jahre der intensiven literarischen Arbeit. Das Ende der 50er Jahre eröffnete neue Möglichkeiten für das Publizieren. Doch der Autorin fehlte es bereits an Kraft, um zu schreiben. Eine schwere Krankheit hat die letzten Lebensjahre Božena Nemzowas geprägt. Ihre Ehe lag damals in Trümmern. Die bürgerliche Gesellschaft distanzierte sich von ihr wegen ihrer Liebesaffären. Die Spenden, die früher für die Schriftstellerin organisiert wurden, wurden abgebrochen.
Sie war dermaßen stolz und überzeugt, dass sie als kreativer und ehrenhafter Mensch einer schweren Prüfung ausgesetzt wurde. Ihr Gatte Josef musste in der Ferne leben. Sie musste immer sparen, um die Kinder durchzubringen. Doch sie war so überzeugt von sich, dass sie alle Vorurteile gegen sie als feindliche Gesten wahrnahm.
Die Situation hat sich mit ihrem Tod grundsätzlich verändert. Schon ihr Begräbnis im Januar 1862 wurde zum Großereignis, das von den Patrioten organisiert wurde. Nach dem Tod wurde Nemzowa großer Ruhm zuteil und sie wurde zu einer Symbolfigur der tschechischen Geschichte. Die Literaturhistorikerin Jaroslava Janáčková.
Die Gesellschaft brauchte große Kulturpersönlichkeiten, mit denen sie sich identifizieren konnte. Und diese Persönlichkeit, Božena Nemzowa, war darüber hinaus eine Frau. Das war in Europa einzigartig. In Europa gab es George Sand, aber sie war eine wohlhabende Dame aus der großen Welt. Und dieses kleine, arme tschechische Volk, das sich gerade erst aufgerappelt hatte, hatte eine Frau. Die Historiker haben heute festgestellt, dass die Tschechen die einzige Kultur in Europa sind, in der die Emanzipation der Frauen mit Hilfe der Männer erreicht wurde. Die Männer sahen in den Frauen Unterstützerinnen bei der Durchsetzung der nationalen und später auch der sozialen Interessen. Die tschechische Gesellschaft hat schon damals erkannt, dass diese erste Frau, diese erste tschechische Schriftstellerin, eine große und herausragende Persönlichkeit war.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 21. Januar 2012. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
posloucháte vysílání Rádia Praha.